ARD.
Das ist so einnehmend und das bestimmt so sehr das Leben, dass man fällt erstmal in so ein kleines Loch, logischerweise, weil da erstmal die Erfüllung dessen, was man haben wollte, nicht kommt und dann diese ganze Aufopferung und so, das ist zermürbend.
Das sagt Stella, 43 Jahre alt, aus Hamburg. Sie hat einen Kinderwunsch und um ihre Geschichte geht's heute beim Familientreffen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin Julia Meyer und bei mir ist meine Kollegin Claire Schnitzlein. Moin Claire.
Moin Julia.
Familientreffen.
Ein Podcast von NDR Info.
Wir haben schon gesagt, es geht um das Thema Kinderwunsch und der Schwerpunkt, der liegt diesmal auf dem sogenannten Social Freezing, also dem Einfrieren von Eizellen. Wir hören die Geschichte von Stella und es gibt Hintergrundinfos über die Kosten, den richtigen Zeitpunkt und es geht auch um die Auswirkungen vom Social Freezing auf uns Frauen und auch auf die Gesellschaft. Claire, Social Freezing, also soziales Einfrieren, woher kommt dieser Name?
Ja, also ich bin auch tatsächlich über den Namen ganz am Anfang gestolpert und in anderen Ländern heißt es auch Egg Freezing, was für mich auch viel mehr Sinn macht. Social Freezing, das ist eben das Einfrieren von Eizellen und zwar eben aus medizinischen Gründen, sondern eben aus sozialen. Also um seinen Kinderwunsch dann eben zu einem späteren Zeitpunkt verwirklichen zu können. Und diese Methode, die gibt's auch schon lange. Sie wurde erst bei Krebspatientinnen genutzt und das ist jetzt quasi neu, dass auch gesunde Frauen von dieser Methode jetzt Gebrauch machen können.
Neu? Wie neu ist das?
Also wirklich neu, ne? Setze ich in Anführungszeichen. Es gibt es schon viel länger. Also vor 9 bis 10 Jahren, ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, 2014 kam das so hoch, dass so bei den großen amerikanischen Firmen das Social Freezing dann für Schlagzeilen gesorgt hat, dass sie eben das Mitarbeiterinnen finanziert haben und den Frauen einfach bessere Karrieremöglichkeiten zu versprechen. Und seitdem hat sich aber super viel getan und längst ist auch das Klischee weg, dass es Frauen sind, die Karriere machen wollen, sondern wenn man in die Studien guckt, dann sind es wirklich die meisten Frauen, die das Verfahren wählen, weil sie schlichtweg keinen Partner haben zum richtigen Zeitpunkt. Das muss man ja einfach sagen. Man muss halt zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Partner haben und wer das nicht hat, der kann davon Gebrauch machen.
Ja, zum richtigen Zeitpunkt, darauf kommen wir gleich nochmal. Wie sind denn die Zahlen hier bei uns in Deutschland? Wie viele Frauen machen das mit dem Social Freezing?
Also es ist tatsächlich nicht so leicht rauszufinden. Ärzte und Reproduktionsmedizinerinnen meinen so um die 500 im Jahr.
Und es werden auch immer mehr?
Genau, Tendenz ist auf jeden Fall steigend, aber es gibt keine verlässlichen Zahlen.
Jetzt haben wir ja schon Stella ganz zu Anfang gehört. Wie war das bei ihr?
Also ich habe Stella tatsächlich mehrmals getroffen und sie hat mir ihre Geschichte total ehrlich und offen erzählt und will auch anderen Frauen wirklich Mut machen. Ihr größter Appell, den sie jetzt rückblickend eben sagt, ist, setzt euch rechtzeitig mit dem Kinderwunschthema auseinander. Sie dachte damals, ja, mit 30, da kriege ich die Kinder. Dann war sie mit dem Studium fertig, hatte ihren ersten Job, keinen passenden Mann. Mit 35 dann das erste Mal darüber informiert, was heißt das eigentlich, was ist Social Freezing? Und mit 37 dann tatsächlich erst dazu entschieden, sich Eier einfrieren zu lassen.
Jetzt muss ich das mal in Angriff nehmen, weil der Druck auch höher war. 2 Jahre immer noch keine, also jetzt dann schon 7 Jahre Single. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt mach's jetzt, weil ich mir davon erhofft habe, oder das habe ich immer gehört, dass man sich einfach dann locker machen kann, weil man ja den Druck dann nicht so hat. Naja, gesagt, getan, dann bin ich wieder zur Klinik, habe damals allerdings schon meinen jetzigen Freund kennengelernt und hatte ihm das dann gleich sagen müssen, dass ich das jetzt mache.
Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, so ein Thema direkt dann bei einem ersten Treffen zu besprechen.
Ja, also ich stelle es mir auch wirklich schwierig vor, weil das ist ja wirklich nichts, was man beim ersten Date bereden will. So übrigens, ich möchte mir gerne meine Eier einfrieren lassen. Und es geht noch weiter, weil Stella hat ihn nämlich direkt auch eingespannt.
Eine der Dinge, die mich auch abgeschreckt hat, war, dass man sich spritzen musste, weil ich das wirklich also alleine nicht gekonnt hätte. Und Gott sei Dank gab es diesen Partner oder Freund oder damals schon, der gesagt hat, oh, das mache ich dann. Das hat mir sehr geholfen, das dann auch umzusetzen.
Also man muss sich spritzen lassen für so ein Social Freezing. Wie genau läuft das ab?
Also der Prozess läuft eigentlich in drei Phasen ab. Zuallererst werden die Eierstöcke stimuliert in Form von diesen Hormonspritzen eben. Und das ist was, was Stella wirklich mitgenommen hat am Anfang.
Das war wirklich super, super anstrengend. Also das war viel anstrengender, als ich dachte, auch eher im Nachgang betrachtet, weil die Hormone haben sehr viel in mir ausgelöst. Also es ist für mich sehr viel, als wenn man eben sehr stark PMS hat, sehr launisch, sehr empfindlich. Ich habe damals schon die Firma gewechselt, bin vom Projektmanagement raus und hier in die Firma rein zu meinem Vater. Und wir haben uns total in die Haare bekommen wegen einer Kleinigkeit. Und im Nachgang betrachtet ist mir dann aufgefallen, ja, das waren einfach die Hormone, die total ausgerastet sind mit mir. Also das war einfach wirklich wegen Quatsch. Aber ich war da so angegriffen. Und das hat mich aber auch ein bisschen schockiert hinterlassen. Ich dachte, boah, da muss man schon aufpassen, wenn man gerade wichtige Termine hat oder so, kann man sich das nicht legen.
Das ist ja auch echt fies, gerade weil viele Frauen das ja auch nicht nur einmal machen müssen, sondern mehrfach, also mehrere Zyklen. Und auch wenn sie in einer Kinderwunschbehandlung sind, da geht das ja auch so los.
Genau, also es ist wirklich identisch eigentlich mit einer klassischen Kinderwunschbehandlung. Und die Eier werden dann eben in der zweiten Phase vaginal abgesaugt und dann schockgefrostet. Und Mediziner würden das Kryokonservieren nennen. Eizellen werden im flüssigen Stickstoff bei minus 196 Grad eingefroren. Und in der dritten Phase, wenn die Frau dann eben soweit ist, dann werden sie aufgetaut und im klassischen Sinn, in Anführungszeichen, in vitro befruchtet, also mit den Spermien des Vaters in der Petrischale.
Und das Auftauen, halten das diese Eizellen gut aus?
Also fragt man die Reproduktionsmediziner und Medizinerinnen, dann sagen die, ja, das ist toll. Die Auftaurate, die liegt bei 95-97%. Also 9,5 von 10 Eier schaffen das. Das ist ja erstmal schon eine gute Quote. Und es liegt tatsächlich auch an dieser neuen Technik der Kryokonservierung mit Stickstoff. Das macht man nicht schon immer. Die Eizellen werden schockgefrostet und dadurch entstehen keine Eiskristalle um diese Eizellen drumherum und werden so auch nicht beschädigt. Das sagt die Fachliteratur.
Und wie ging es bei Stella weiter?
Der Stimulation kamen 12 funktionierende Eizellen raus sozusagen. Die haben wir eingefroren und dann dachte ich, safe, kann ich also easy peasy jetzt mit schwanger werden, dann wenn ich soweit bin.
Okay, Stella war zu dem Zeitpunkt 37 und ja, ganz guter Dinge, ne, dass sie quasi das Ganze jetzt hinter sich hat und dann der Kinderwunsch, wenn er dann mal da ist, umgesetzt werden kann.
Sie hatte sich eben damals erst kennengelernt und deswegen hatte sie einfach die Entscheidung alleine getroffen tatsächlich und auch die Kosten alleine getragen und hat sich gedacht, genau, ich mache das dann eben, wenn ich mit meinem damaligen Freund, der das auch jetzt heute noch ist, eben dann, wenn ich soweit bin.
Kosten, wichtiger Punkt. Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so günstig. Wie teuer ist das?
Also die Preise variieren total und das kann man jetzt hier nicht so pauschal sagen. Ich mach mal ungefähr, weil es immer ein spannendes Thema ist. Die Hormonspritzen, die kosten so um die 800 bis 1000 Euro. Dann muss man die Eizelle entnehmen, das kostet auch nochmal 2.000 bis 3.000. Dann die künstliche Befruchtung, nochmal 800 bis 1.000. Dann zahlt man Miete, also pro Jahr 300 Euro, solange die Eizellen eben quasi da tiefgekühlt liegen. Und also all in all würde ich sagen bis 4.000 bis 5.000. Bei Stella war es ein bisschen günstiger. Sie hatte nur einen Versuch, also kostenintensiv.
Ja, 4.000 bis 5.000 Euro, das ist schon eine ganze Hausnummer. Viele können sich das ja gar nicht leisten, oder?
Nee, genau. Deswegen ist es auch wirklich nur so eine Randgruppe, die sich das leisten kann. Und man kann schon von gut verdienenden Akademikerinnen sagen, die sich das dann tatsächlich leisten können.
Und bei Stella, die hat jetzt ihre 12 Eizellen eingefroren. Hat sie sich die inzwischen denn auch einsetzen lassen?
Ja, das hat dann tatsächlich noch ein wenig gedauert.
Wir haben dann, als ich 38, 39 war, festgestellt, okay, es funktioniert auf natürlichem Wege nicht so richtig. Was machen wir da? Und dann sind wir wieder zurück zu dem Arzt. Und der hat gesagt, okay, probieren Sie jetzt noch mal ein halbes Jahr, weil körperlich ist alles bei Ihnen in Ordnung. Dann haben wir das noch probiert und mit 39,5 festgestellt, okay, jetzt sind wir schon fast anderthalb Jahre dabei. Und es klappt einfach gar nicht. Dann lass uns mal die eingefrorenen Eier nehmen.
39,5. Das klingt schon, ja, nicht mehr ganz so jung. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass da es noch mal teurer werden kann, weil die Krankenkassen ja bei so einer künstlichen Befruchtung dann auch nur einspringen und was zuschießen, wenn man unter 40 ist, meine ich.
Genau, also diese 40 hatte Stella wohl, das muss man dazu sagen, um sie auch in Schutz zu nehmen, das hat sie auch zum Kopf gehabt, dass es eben die 40 ist, deswegen hat sie sich bei 39,5 noch nicht so große Gedanken gemacht. Aber es ist tatsächlich nur bis zum Ende des 39. Lebensjahres.
Und da kam die zweite Überraschung, dass die Krankenkasse nicht zahlt, weil ich ja schon 39,5 war. Da war ich auch erstmal überrascht, weil ich dachte, wie kann das sein? Also hätte der Arzt mir ja sagen können, dass ich mit Anfang 39 oder Ende 38 das noch machen kann. Unter natürlich gewissen Voraussetzungen. Aber mit 39,5 bin ich schon im 40. Lebensjahr und dann geht das leider nicht. Ist auch unabhängig, wie alt der Partner ist, ob der jünger ist. Die Krankenkasse hat mich auch tatsächlich ausgelacht, weil ich gesagt habe, ja, aber mein Partner ist ja jünger. Und dann gesagt, das ist egal. Ja, und somit standen wir also nicht nur vor dem Debakel, das wir jetzt schon anderthalb Jahre probiert hatten, sondern eben auch, dass wir es jetzt privat bezahlen mussten. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Privat bezahlen heißt also, dass man eben alles aus eigener Kasse macht.
Das ist ja echt blöd gelaufen, auch dass sie da nicht vorher aufgeklärt wurde von ihrem Arzt, dass er sagte, ja, probiert doch erstmal auf natürlichem Wege weiter, sieht ja alles gut aus. Ganz schön frustrierend.
Ja, total. Es ist echt richtig fies. Also der Arzt hätte sie einfach informieren können, ne, wie es aussieht, wie die Sachlage ist. Und der hat es ja Tag für Tag vor sich sitzen, diese Frauen. Sie hat ihm einfach vertraut und dass er sie so fehlberät, auch noch in mehreren Angelegenheiten, das realisiert sie tatsächlich erst heute, weil es folgte in diesem ganzen Kinderwunschzentrum ein totales Kuddelmuddel.
Und es war Corona-Zeit, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin immer alleine hingegangen. Mein Partner durfte nicht mitkommen. Der wurde auch nicht mit Video dazu geschaltet. Und bei meinem Partner ist es so, der nimmt sich mehr Zeit, also der gibt uns dann mehr Raum und fragt Sachen, die, also wenn man zu zweit ist, erinnert man sich einfach besser. Ich dachte mir, der Arzt ist top, das ist super, der wird mich schon gut aufklären. Also ich habe dem hundertprozentig vertraut. Und das im Nachgang stellte sich raus, hätte ich auch nicht machen sollen, weil das eben, man muss viel mehr fragen bei Kinderwunsch, als man denkt.
Ja, vielleicht auch nochmal für wichtig für Leute, die das Thema auch umtreibt. Also da wirklich alle Fragen stellen, die man so hat und sich vielleicht auch eine Zweitmeinung einholen. Ist ja auch wirklich eine doofe Situation, ne? Man sitzt da, die Ärzte haben vielleicht nur wenig Zeit, kennen sich aus, die machen das jeden Tag. Für einen ist es aber wirklich eine super wichtige Situation, die das Leben letztendlich ja bestimmt.
Ja, absolut. Und bei Stella gab es einfach große Informationslücken von Anfang an. Also sie wurde einfach nicht so gut an die Hand genommen und sie dachte, die 12 Eier, ich habe 12 Chancen, schwanger zu werden, das wurde ihr nie klipp und klar anders eben gesagt. Und sie wusste eben auch nicht, dass die eingefrorenen Eier nicht eines nach dem anderen aufgetaut werden kann, sondern immer in Sechserpaketen.
Und dann schaut man eben von den 6, wie viele dann am Ende überhaupt zu befruchten sind, also die das Auftauen überleben. Dann befruchtet man die und auch dabei sterben die ein oder anderen Eizellen oder werden nicht befruchtet, können nicht befruchtet werden oder so ähnliches. Und dann müssen sie sich noch in eine gewisse Reihenfolge entwickeln oder schaffen es sogar zur Blastozyste. Das sind dann 5 Tage.
Also nochmal für alle zum Verständnis, der ideale Zustand quasi zum Einsetzen, der ist eben an Tag 5, wie Stella meinte. Da ist der Embryo 5 bis 6 Tage alt und eben kurz vor der Einnistung in der Gebärmutter. Reproduktionsmediziner sagen, dass hier die größte Chance besteht, langfristig schwanger zu werden. Man kann aber auch schon nach Tag 3 einsetzen. Das hat Stella auch gemacht schon, aber eben auch ohne Erfolg.
Wie viele von ihren 12 eingefrorenen Eiern konnte sie denn dann überhaupt einsetzen?
Am Ende waren es tatsächlich nur 2. Also die anderen 10 haben sich einfach nicht weiterentwickelt. Und da ist doof, man kriegt auch nicht gesagt, warum, weshalb, wieso, sondern die sagen einfach, wir wissen es nicht, es hat nicht geklappt, das ist die natürliche Auslese. Stella hat erzählt, dass sie auch erst nach ihrem ersten Fehlversuch verstanden hat, dass jetzt schon 6 Eier weg sind. Und beim zweiten Versuch hat sie wohl nochmal stimuliert und nicht neu aufgetaut, sondern mit ihren 40-jährigen älteren Eizellen das versucht. Stella wusste nicht so recht, wieso. Das war auch so ein bisschen krude in dieser Kinderwunschklinik. Sie dachte, ja gut, dann habe ich einfach noch mehr Chancen.
Beim zweiten Versuch hat es sich ein bisschen eingenistet, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und dann musste ich ein paar Tage länger warten, weil es so eine Kippsituation war. Und das kann oft sein, wenn es Probleme gibt mit dem Kind, dann nistet es sich ein, aber es geht dann ab. Und das hat mich total aus den Latschen geworfen, weil es für mich so eine extreme Hoffnungssituation war. Weil ich dachte, oh Gott, ja, ist das irgendwas passiert und ich bin jetzt schwanger. Und auch wenn er einem sagt, dass das nicht stattfindet, ist ja das eine, was man einem sagt, und das andere, was die Hoffnung mit einem macht. Ne?
Ja, schwierige Situation und richtig blöd für sie gelaufen. Auch, dass sie da vorher nicht so diese Klarheit hatte, dass die Chancen einfach nicht so groß sind, wie sie sich da erhofft hat und dass sie da so schlecht beraten und aufgeklärt wurde.
Ja, sie hat es tatsächlich erst so Schritt für Schritt eigentlich realisiert. Und man muss sich auch klar machen, die Pandemie war im vollen Gange, ne? Also man hat es jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber da war nicht mal kurz noch ein Arztgespräch und nochmal persönlich vorscheinen und so. Das war einfach schwierig zu der Zeit.
Da bin ich tatsächlich also für mich total zusammengebrochen und ich wollte da gerne drüber sprechen. Und ich hatte das Bedürfnis, mich auszutauschen, und ich habe festgestellt, dass in meinen Umfeld das nicht so möglich war, weil genau in meinem Freundeskreis gerade frisch Schwangere waren und so. Und das ist natürlich gerade ganz andere Situation, sodass das sehr, sehr schwierig war, dass ich da jemanden gefunden habe, mit dem ich mich ausreichend auslassen konnte und darüber austauschen. Und da habe ich eine Selbsthilfegruppe mir gesucht, weil das gab es eben auch nicht über diese Klinik, obwohl ich gefragt habe, ob es da psychische Hilfe, Selbsthilfegruppen oder Ähnliches gibt. Das habe ich also gegoogelt. Und das hat mir für den Moment sehr schnell geholfen. Also ich habe mich dann auch mit denen getroffen. Und das war also für mich super erleichternd, weil eben ganz viele Frauen schon so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und da habe ich noch gedacht, Mensch, die haben aber alle ganz schön viel Erfahrung und sind da wirklich Experten auf dem Gebiet. Und die wussten alles über sich.
Ja, gut, dass sie da diese Gruppe gefunden hat und sich da austauschen konnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das super wichtig ist, da auch Gleichgesinnte zu finden, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch um sich wieder so ein bisschen aufzubauen und neue Kraft zu tanken. Für Freundinnen, die dann schwanger sind, ist das ja auch gar nicht so einfach. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade auch für den Partner, für Angehörige, ist das keine leichte Situation. Wie geht man da am besten mit um?
Also man geht am besten damit um, indem man eigentlich den Menschen beisteht und ihnen gar nicht so viel Tipps oder so gibt, sondern Stella meinte wirklich, dass Beistehen hilft.
Dieses Mitfühlen, ohne Mitleid zu haben, sondern einfach zu sagen, boah, es ist echt scheiße. Was mir sehr geholfen hat, ist, wenn die Leute gesagt haben, du sag Bescheid, wenn wir was machen können, aber ich habe ein Ohr für dich, wenn du möchtest, oder sag mir, wenn du einen Ratschlag möchtest oder was auch immer. Und das, ich konnte oft einfach rauslassen, und das hat mir schon geholfen, dass ich einfach von meinem Frust erzählen konnte und man einfach gesagt hat, ach Mensch, das ist echt scheiße.
Ja, Stella hat auch wirklich erzählt, dass es am schlimmsten sei, wenn eben Freunde ihr gut gemeinte Ratschläge geben, ne? Also dieser Klassiker, macht euch doch locker, fahrt mal in Urlaub, du hast zu viel Stress. Das sind immer die Aussagen, die vielen Menschen dann rausrutschen oder die sie auch vielleicht bestimmt so meinen. Auch weil man ja immer wieder Geschichten von den Menschen hört, wo es dann plötzlich klappt und so. Aber jede Geschichte ist einfach so individuell und man kann die Dinge nicht vergleichen. Und das hilft den verzweifelten Personen in dem Moment einfach nicht. Das hat Stella ganz klar gesagt.
Also da sich einfach zurückhalten, beistehen. Und es ist ja schon toll, wenn sie überhaupt eine Möglichkeit für sich gefunden hat, sich zu öffnen und über das Thema zu sprechen, das ja einfach super belastend ist.
Ja, absolut. Also sie hat da wirklich den Weg für sich gefunden und mit der Selbsthilfegruppe, das hat ihr einfach viel geholfen.
Wie ging es dann bei Stella weiter? Da war ja noch eine Eizelle.
Also sie hat dann tatsächlich nochmal Kinderwunschzentrum gewechselt und hat sich da quasi durch diese Selbsthilfegruppen da gestärkt und wollte nochmal woanders das probieren. Und ich habe sie im Juni kennengelernt und da hat sie kurz vorher eben gewechselt gehabt und ihr letztes Ei, das vom Social Freezing noch übrig war, sich einsetzen lassen. Da war sie 42 Jahre alt. Und dann war sie da voller Zuversicht und neuen Mutes, als ich sie da im Juni getroffen hat und hat gesagt, ja super, das wird jetzt bestimmt so klappen.
In der Zeit, wo die Eier eingesetzt werden, verhält man sich ja schon wie, als wenn man schwanger ist. Also man isst dann kein Fisch und kein rohes Fleisch. Man hat schon sehr viele Sachen, auf die man verzichtet. Und dann steigt die Hoffnung natürlich extrem.
Stella war damals bei der Nachbesprechung bei ihrer neuen Ärztin, Frau Dr. Eitekin, da durfte ich auch dabei sein. Und da hat sie dann eben erfahren, dass sie auch eine Blastozyste einsetzen konnten. Also dieses ideale Stadium, es wurde ihr dort in diesem neuen Kinderwunschzentrum auch richtig gut erklärt.
Wir haben eine wunderschöne Blastozyste. Wir zeigen Ihnen, wie sie sich entwickelt.
Der Transfer ist hervorragend gelaufen. Wir konnten genau die Stelle ausfindig machen, wo wir die Blastozyste platzieren, in eine wunderschöne Schleimhaut, die sich sehr gut aufgebaut hat. Man hat sehr gut in der Entwicklung gesehen, dass die Eizelle, die mit 37 Jahren eingefroren wurde, eine wesentlich bessere Entwicklung gezeigt hat als die aktuellen Eizellen, die wir über mehrere Monate gesammelt haben im Eizellalter von 42 Jahren.
Also verstehe ich das richtig? Sie hat sich dann nochmal mit 42 nochmal wieder Eizellen entnehmen und einfrieren lassen.
Das wurde ihr da dann nochmal geraten, einfach um die Chancen zu erhöhen. Und insgesamt wurde sie dort nochmal dreimal stimuliert, auch weil die Anzahl und die Qualität der Eier zwischenzeitlich einfach deutlich schlechter war als noch vor 5 Jahren.
Also muss man sagen, dass die Qualität mit dem Alter abnimmt.
Also je früher, desto besser, das ist total klar. Und es ist eben nicht nur die Anzahl der Eizellen, wie du gerade schon gesagt hast, sondern tatsächlich auch die Qualität. Und die nimmt ab 35 tatsächlich deutlich ab. Man muss einfach viel mehr Eizellen einfrieren, um die Chancen zu erhöhen.
Eine Patientin mit 35 Jahren, da würden wir sagen, eine etwas höhere Anzahl an Eizellen wie 25 bis 30 Eizellen, um auf eine adäquate Chance später zu kommen, wenn sie diese dann nutzt.
Frau Dr. Altekin sagt außerdem noch, dass bei einer 18-Jährigen, da würden einfach 8 bis 10 Eier ausreichen. Und statistisch gesehen ist die Geburtenrate bei Frauen, die ihre Eizellen zwischen 30 und 37 einfrieren lassen, bei unter 8%. Und diese Zahl finde ich schon krass.
Ja, das überrascht mich jetzt auch.
Also ich finde, 8% ist wirklich wenig und das ist so eine Zahl, die würde ich lesen wollen. Und das ist einfach der empirische Wert.
Einfach damit man da eine Entscheidung trifft, macht das denn überhaupt Sinn? Wie stehen die Chancen?
Genau, macht es Sinn, in meinem Alter das jetzt noch zu machen oder hätte ich mich tatsächlich schon mit 30 vielleicht kümmern müssen?
Und diese Info hatte aber Stella gar nicht.
Nee, also das gab es zu keinem Zeitpunkt.
Statistisch gesehen, wann entscheiden sich denn die meisten Frauen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen?
Die Statistik sagt, dass trotz dieser geringen Wahrscheinlichkeit die meisten Frauen zwischen 36 und 39 Jahren sie sich erst entscheiden, das Social Freezing dann zu nutzen.
Dann lass uns doch mal auf die Gründe gucken. Warum entscheiden sich Frauen dann dafür?
Darüber habe ich mit Dr. Julia Feiler aus München gesprochen. Sie hat 2020 ein Buch verfasst mit dem Titel Social Freezing, Reproduktionsmedizin im Spannungsfeld zwischen Risiko, Moral und Verantwortung und hat sich erstmalig damit auseinandergesetzt mit dem Thema. Und mich hat das tatsächlich das erste Mal so super in den Bann gezogen, weil die mit Meghan Markle eingestiegen ist in ihrer Einleitung. Und dann dachte ich so, welches wissenschaftliche Buch startet mit Promi-News? Fand ich super spannend und bei Meghan war es wohl auch, also man munkelt, ne, dass die sich auch die Eier hat einfrieren lassen, weil sie ja sofort mit 37 dann das Zack-Peng geklappt hat.
Ja, spannend und ja auch ermutigend für andere, wenn man dann so ein Promi-Vorbild möglicherweise hat.
Genau, ich glaube, in Hollywood ist das einfach super gängig. Und die Julia Feiler sagt, man kann jetzt nicht von einer großen gesellschaftlichen Veränderung sprechen durch Social Freezing. Dafür sei die Gruppe, die das nutzt, einfach viel zu homogen. Das hatten wir vorhin schon gesagt, zu klein. Ne? Es sind immer die reichen Frauen, die sich das leisten können und das Verfahren ist zu teuer.
Also erstmal würde ich sagen, hat man ältere Eltern. Und da würde ich noch gar nicht, also das ist ja nicht wertend, sondern man hat einfach ältere Eltern. Man weiß ja aus Studien, dass es nicht unbedingt schlecht ist. Genau, wenn das Leben gesettelter ist, wenn der Wunsch nach einem Kind sozusagen sich steigern konnte. Was schon natürlich zu beobachten ist, ist, dass diese sogenannte Rush-Hour des Lebens, die ja von Ende der Ausbildung bis zur Mitte des Lebens geht, dass die natürlich verdichteter ist. Es passiert mehr in einer kurzen Zeit, was bestimmt individuelle Auswirkungen auf Menschen hat. Aber ansonsten, ja, würde ich erstmal sagen, dann hat man natürlich ältere Großeltern im Regelfall.
Und die Julia Feiler, die sagt außerdem, dass die meisten Frauen, die Social Freezing nutzen, eben keinen festen Partner haben und es eben nicht an der Karriere liegt. Das hatten wir auch eingangs schon besprochen. Und sie will weg von diesem Bild, die Frauen kriegen alle später Kinder, sondern hin zu dem, Paare werden einfach später Eltern. Also die Männer sind da ja schon auch mit im Boot. Und Julia Feiler sagt ganz klar, es liegt an den Strukturen, dass die Paare später Eltern werden.
Das liegt zum einen ganz bestimmt daran, dass sich Biografien verändert haben, dass Ausbildungszeiten länger dauern, aber zum anderen auch, dass ein Wunsch da ist, sich zuerst individuell irgendwie auch auszuleben. Das andere große Thema ist die Struktur und auch dessen sind sich junge Frauen ganz bestimmt bewusst, dass es eben eine finanzielle Absicherung braucht, eben vor allem in Großstädten und einer Betreuung, einer stabilen. Und wenn man das nicht hat, dann kann man auch nicht früher Kinder bekommen.
Okay, also kann man auch sagen, viele Frauen können sich Kinder einfach nicht mehr leisten?
Ja, zumindest denken die Frauen halt einfach mehr über ihre eigenständige Versorgung nach und auch über Rente später. Und das ist ja auch alles wichtig und richtig. Aber wir kennen ja dann alle die Realität und die Männer übernehmen ja statistisch gesehen einfach viel weniger die Care-Arbeit als die Frauen. Und also hat man jetzt hier Studien, dann ist dieser Gender-Care-Gap, den man so bezeichnet, bei 52,4% besonders hoch. Also das heißt, in den meisten Fällen sind es einfach die Frauen, die das Kind betreuen, dementsprechend weniger arbeiten, dementsprechend weniger Geld verdienen.
Das ist auch was ich an dem Diskurs schwierig finde, ist, dass immer die Rede ist von Karriere. Es geht um Erwerbsarbeit ganz, ganz oft. Das ist ja nicht eine Karriere, sondern in dem Sinne, dass man sich super verwirklicht, sondern um Erwerbsarbeit, die dann in Teilzeit schwierig ist, vor allem eben für Mütter, aber auch für Väter. Das genau, ist ja auch zu beobachten. Wenn die in Elternzeit gehen und sich wirklich einbringen oder in Teilzeit gehen, ist es ähnlich diskriminierend auf dem Arbeitsmarkt.
Julia Feiler, die kommt ja aus München und nennt dann halt hier auch ein Beispiel. Da gibt es einfach nicht genug Kita-Plätze. Viele Eltern müssen auf private Einrichtungen ausweichen. Die kosten monatlich 600 Euro. Also wer kann sich das mit einer Teilzeitstelle leisten?
Ja, und ohne Kita-Platz kann man dann ja auch nicht arbeiten. Und erst recht, wenn man im Niedriglohnsektor arbeitet. Also ja, wer soll sich das leisten?
Und Feiler findet außerdem, dass nicht die Kinderwunschzentren und ihr Werben um das Social Freezing hier problematisch sei, sondern ganz oft die öffentliche Diskussion darüber.
Ich würde eher sagen, dass es der Diskurs ist, der bestimmtes Wissen in der Gesellschaft sozusagen manifestiert. Eben dieses, man wird mit Mitte 30 unfruchtbar und man muss erst Karriere machen und dann Kinder bekommen. All diese Erzählungen, die in diesem Diskurs ablaufen, da wird bestimmtes Wissen dann verfestigt und das schürt Ängste. Und ganz bestimmt ist es aber auch, sind es auch Erwartungen, dass alles möglich ist, dass man sich gar keine Sorgen machen muss, wenn man einen Kinderwunsch hat, sondern dann kann man erst anfangen, Mitte 40 damit anfangen. Das ist bestimmt schon auch, dass es falsche Hoffnungen schürt.
Also ich glaube schon auch, ne, dass nach meinen Recherchen, dass man jetzt nicht irgendwie Panik machen muss und ne, nicht jede Frau ist jetzt mit Mitte 30 unfruchtbar. Aber trotzdem, das Beispiel an Stella zeigt ja einfach, dass Aufklärung wichtig ist und das Bewusstsein über diesen Qualitätsverlust eben der Eizelle. Die Frage ist ja, bis wann ist es eigentlich vertretbar, das Verfahren noch anzubieten und den Frauen dann auch die Hoffnung auf ein Kind zu machen? Weil Stella wusste das ja alles nicht. Und jetzt sitzt sie da mit ihren 37, hat die 12 Eier eingefroren und mit 39 sich dann erst dazu entschieden, die einsetzen zu lassen. Und sie war sich so sicher, ja, 12 von 12 Chancen, das ist eine sichere Sache. Es gibt ja auch Frauen, die mit 40 natürlich schwanger werden. Also das ist eben so eine individuelle Sache.
Tatsächlich muss man aber ja auch sagen, es ist eine individuelle Sache, aber es ist auch nicht pling, wir versuchen es einmal und sofort werden wir schwanger. Was, glaube ich, bei vielen ja auch durchaus eine Vorstellung ist, die vertreten ist. Das Alter spielt da schon eine Rolle. Lass uns da doch einmal raufgucken. Wann ist man zu alt?
Die Ärzte warnen eben auch vor dieser Panikmache und gleichzeitig verdienen sie natürlich ihr Geld mit dem Social Freezing. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und mit der Hoffnung der Frauen, sich dann eben Zeit zu lassen und auf den richtigen Moment oder einen passenden Zeitpunkt zu warten. Also kurz ein paar Fakten aus der Biologie. Die Frau kommt zur Welt und hat 1 bis 2 Millionen Eizellen. In der Pubertät sind davon noch 500.000 übrig und jeden Monat werden 1.000 abgestoßen und es kommen keine neuen nach. Also, und diese Kombination mit der Qualität und der Anzahl ist eben entscheidend für die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Und wie viel Eizellen man noch hat, das kann man auch beim Arzt checken lassen. Also da gibt es einfach Untersuchungen. Die Qualität kann man eben vorher nicht untersuchen. Man kann die Anzahl untersuchen. Und ich spreche immer vom Durchschnitt, ne? Also Ausnahmen gibt's immer.
Also es ist ein ganz individuelles Thema auf jeden Fall. Bei Stella, die hat ja jetzt nochmal einen Versuch gestartet und hat sich eine befruchtete Eizelle einsetzen lassen. Wie ist das ausgegangen?
Leider hat es eben wieder nicht geklappt und auch der zweite Versuch hat wieder nicht geklappt. Er hat sich einfach nicht eingenistet, der Embryo.
Das ist eine harte Realisation und ich glaube, dieses Mal kam noch hinzu, dass ich da wirklich die Hoffnung auf dieses junge Ei hatte. klingt auch schön. Also die Hoffnung auf das junge Ei. Und leider ist es nicht erfüllt worden. Und ich glaube für mich, und das ist auch was, was ich festgestellt habe, für mich persönlich ist diese körperliche Belastung doch, auch wenn ich sie nicht bewusst so gespürt habe, es ist psychisch und körperlich extrem anstrengend. Es ist nicht nur für einen selber anstrengend, sondern auch für das Umfeld.
Also Stella ist wirklich gut betreut inzwischen bei der Psychologin damals und heute. Sie sagt, wenn man 6 Jahre Kinderwunsch hinter sich hat, dann genau geht das nicht anders.
Mir hilft es, wenn ich drüber spreche, dass ich Sachen auch realisiere und verarbeite. Und manche Sachen zum Beispiel, also man hat schon Dinge, die man mit seinen Freunden einfach nicht immer teilen möchte. Und sei es auch Unsicherheiten, liegt es vielleicht wirklich an mir, weil oder, also ich konnte schon viel mit meinen Freunden teilen, aber manchmal fragt man wahrscheinlich auch so dumme Sachen, die man gar nicht so richtig nach außen sich fragen möchte. Hat es vielleicht daran gelegen, weil ich geraucht habe oder also was weiß ich, was da einem so kommt. Und ein Psychologe kann einen dann schon oder ein Coach, der eben externer ist, kann schon sagen, nee, das ist nur wirklich Quatsch.
Ja, gut, dass sie da Unterstützung hat. Tut mir auch total leid für sie, dass sie da dass sie das so alles durchmachen musste und dass es auch einfach bisher nicht geklappt hat für sie. Wie geht's ihr denn heute?
Ich habe sie jetzt tatsächlich nochmal getroffen, Mitte September, vor ein paar Wochen. Und also man muss sagen, es geht ja wirklich okay, wenn man das so sagen kann. Ich ziehe total den Hut vor ihrer Energie und ihrer positiven Lebenseinstellung. Und sie sagt, sie hat natürlich Tage, wo es ihr super schlecht geht. Und ne, wenn man sich das vorstellt, nach 6 Jahren Kinderwunsch, immer noch kein Kind und wahrscheinlich auch kein eigenes mehr in Sicht. Zumal man bedenken muss, dass sie Selbstzahlerin ist. Und wenn ich jetzt die Summe nenne, auch alle hinten überfallen. Also inklusive dieser Ernährungsberatung, Akupunktur, künstlichen Befruchtung, Coach etc. pp. 50.000 Euro sind da eben ausgegeben worden. Und ohne ihre familiäre Unterstützung hätte sie das niemals tragen können.
50.000 Euro, das ist ja echt eine krasse Summe. Puh. Ja, das schockiert mich jetzt direkt ein bisschen, wie viel Geld da reingeflossen ist und dann ja auch ohne positives Ergebnis.
Es ist wirklich dramatisch und man kann es einfach nicht anders sagen.
Und wie geht sie damit denn jetzt um?
Man verdrängt es natürlich schnell. Auf der anderen Seite, und das lerne ich auch, man muss es bearbeiten. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel mit meiner Therapeutin dieses Thema vorgenommen, was ich noch nie so richtig gemacht habe. Also warum oder will ich Kinder? Und wenn ja, warum? Welche sind jetzt die inneren Stimmen in mir, die jetzt sagen ja oder nein, weil für mich jetzt Alternativen in Frage kommen, beziehungsweise für uns. Also wir überlegen uns, wollen wir jetzt ohne Kinder bleiben? Wollen wir jetzt adoptieren oder wollen wir ein Dauerpflegekind? Da sind mein Freund und ich noch sehr unterschiedlicher Auffassung. Und das müssen wir jetzt besprechen, weil die Zeit natürlich einfach rennt.
Ja, das ist so der Stand jetzt bei Stella aktuell.
Das heißt aber auch, das Thema eigene Kinder zu bekommen, es nochmal zu probieren, das ist für sie jetzt durch.
Ja, ich habe sie jetzt nicht mehr so explizit danach gefragt, weil ich irgendwie die Wunden nicht aufreißen wollte, aber für mich klang das jetzt schon sehr abgeschlossen, das Thema.
Ich bin ganz optimistisch, dass das schon der richtige Weg ist und einige Leute sagen, Seelen kommen, wenn sie kommen sollen. Witzigerweise glaube ich da so ein bisschen dran. Ich glaube, so oder so wird es ein guter Weg, wenn es auch nicht der Weg ist, den ich mir gewählt hätte. Ich bin aber sehr dankbar darüber, dass ich die Möglichkeiten habe, mir Unterstützung zu holen und eben nicht mich dem hingeben zu müssen und auch Optionen zu haben.
Also Optionen auf ein Pflegekind, auf Adoption. Das klingt ja jetzt schon so, als würde sie auch hoffnungsvoll in die Zukunft gucken.
Total. Also sie ist wirklich nicht deprimiert, wenn man das so in dem Sinne sagen will. Ich habe sie auch nochmal gefragt, wie sie jetzt im Nachhinein eigentlich über Social Freezing denkt und ob es denn ein Spiel für sie mit der Hoffnung gewesen sei.
Ich glaube gar nicht, dass es ein Spiel mit der Hoffnung ist. Ich glaube nur, die Aufklärung ist falsch. Die Aufklärung muss schon starten, ehrlich gesagt, eigentlich schon ganz am Anfang in der Schule. Dass man sich darüber klar sein muss und auch die Männer, glaube ich, sich ein bisschen klar sein darüber müssen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel schon in Beziehung ist, die Frau hat ein Verfallsdatum und Social Freezing ist insofern eine Riesenhilfe, dass man eben diese natürliche, also das, was sich sowieso verändert hat für die Frau mit dem Studium und dass man beruflich viel machen kann, das gibt eine mega Erleichterung, wenn man es rechtzeitig macht. Und ich glaube, das ist das, diese in der Uni darüber aufklären oder vielleicht dann im ersten Berufsweg oder so und das nicht so als komisch darzustellen, sondern als das Natürlichste der Welt. Das wäre optimal. Dann hat man auch wirklich, ich glaube, viele Mütter, die glücklich sind und ihren Beruf trotzdem nachgehen können, haben wir die ganzen Kinder, die wir jetzt brauchen.
Also da einfach früher drüber sprechen, sich bewusst machen. Frauen haben mit zunehmendem Alter schlechtere Chancen, wenn das für einen in Frage kommt, dann möglichst frühzeitig Eier einfrieren lassen und nicht erst mit Mitte, Ende 30.
Genau, ja.
Wie ging es dir denn nach diesen ganzen Gesprächen mit der Soziologin, mit Stella, auch mit der Ärztin?
Also ich habe mich irgendwie erstmal total gefreut, dass Stella mir da so ihr Vertrauen geschenkt hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt jemanden finde, der so detailliert das alles erzählt und auch gern drüber spricht. Ich habe schon das Gefühl, sie spricht auch gern drüber. Und ich finde es total wichtig, dass man überhaupt drüber spricht und dass man sich eben auch verbündet, ne? Und dass man sich austauscht. Und also mir persönlich hilft es total, durchs Leben zu kommen. Und gerade wir unter Frauen ist es irgendwie noch viel wichtiger, sich zu solidarisieren, sich zu verbünden, sich auszutauschen, sich Tipps zu holen. Dafür ist das Thema einfach perfekt. Und ich habe irgendwie einen Freund gesagt, dem erzählt, und der meinte, um Himmels Willen, damit will ich doch nicht, das will ich doch keinem erzählen. Und also ne, Menschen sind auch unterschiedlich, deswegen gibt es auch hier Menschen heute, die einfach nur zuhören dürfen. Aber ich habe das Thema einfach bei mir auch im Bekanntenkreis und deswegen war ich auch persönlich einfach interessiert, sage ich jetzt mal.
Ja, ich kriege das gerade auch so mit, dass es ja bei vielen eben aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht einfach so klappt und dass es total gut ist, dass man sich Unterstützung holen kann, aber dass es eben auch wichtig ist, dass darüber gesprochen wird und dass es ja auch Leuten hilft, sich auszutauschen und zu merken, ja, man ist damit nicht alleine. Und es ist aber auch wichtig, ein paar Sachen dabei zu beachten.
Absolut. Und dann fand ich das Gespräch mit der Julia Pfeiler eben auch nochmal irgendwie so mindblowing, dass sie auch gesagt hat, ja, aber jetzt nicht jede Frau mit Mitte 30 ist deswegen jetzt unbruchbar. Also man will hier jetzt keine Panikmache hervorrufen, aber einfach dieses kurz mal Gedanken machen, kurz mal drüber nachdenken, das ist auf jeden Fall sinnvoll, glaube ich.
Ja, Claire, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, was euch so durch den Kopf geht, welche Erfahrungen ihr vielleicht gemacht habt. Vielleicht auch, wenn ihr ein Thema habt, über das wir hier mal unbedingt sprechen sollten beim Familientreffen. Unsere Adresse ist familientreffen@ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.